my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 1. Mai.
Am Mikrofon sind Miro Ruff und Janina Ellinger.
Im ersten Beitrag geht es um die Preisverleihung des Comburg Literaturstipendiums 2015 und im zweiten Beitrag geht es um das soziale Beschäftigungsunternehmen Erlacher Höhe. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Deckendorf. Eine besondere Meldung erweckt dieser Tage die Aufmerksamkeit vieler Menschen. Die immense Feinstaubbelastung, die nachhaltig die Gesundheit gefährdet, könne durch eine biologische Methode gesenkt werden. Mit Moos bepflanzte Feinstaubwände reinigen die Luft von kleinen Partikeln, die durch Reifenabrieb, Komfortheizungen, Landwirtschaft sowie Bodenerosion entstehen. Ein entsprechendes Verfahren hat das Institut für Verfahrens- und Textiltechnik in Deckendorf vorgestellt, wo umfangreiche Laborversuche und Studien betrieben wurden. Das Naturkundemuseum am Löwentor und die Firma Züblin sind Kooperationspartner. Wurzellose Moose nehmen ihre Nahrung aus der Luft auf, wenn sie genügend Wasser zur Verfügung haben. Sie sind widerstandsfähig, reagieren aber empfindlich auf Umwelteinflüsse. Vor allem für die Landeshauptstadt könnte das nützlich sein, wo ab 2018 mit Fahrverboten zu rechnen ist. Auf der aktuellen Landesgartenschau in Öhringen wird übrigens der Prototyp einer ökologischen Feinstaubwand präsentiert.
Stuttgart. In einer bemerkenswerten Kampagne versucht die Stadt Stuttgart, sogenannten Freiern von Prostituierten ins Gewissen zu reden. Damit will man diese Männer für die Lage der Zwangs- und Armutsprostitution sensibilisieren. Auf 260 Citylights, 150 Gehwegabschrankungen und 20 Großflächen wird auf die Verletzung der Menschenwürde und Diskriminierung der etwa 600 Frauen, die in Stuttgart als Prostituierte arbeiten, hingewiesen. 90% der jungen Frauen kommen aus den EU-Ländern Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn hofft, mit der klaren Wortwahl der Appelle Denkanstöße zu geben, wenn es etwa heißt, Kondome benutzt man, Frauen nicht oder die Würde des Menschen ist auch beim Ficken unantastbar. Die Frauen sprechen oft wenig Deutsch, können kaum mit den sechsjährigen Männern verhandeln und sind oft Zuhältern ausgeliefert. Der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf enthält eine Strafandrohung gegen Freier von Zwangsprostituierten von 3 Monaten bis 5 Jahren Haft, die eine persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder Hilflosigkeit ausnutzen oder kein Kondom benutzen. Denn nach wie vor gilt Deutschland als Paradies für Sextouristen.
Stuttgart. Trotz der schlimmen Vorkommnisse am Schwarzen Donnerstag am 30. September 2010 im Schlosspark gegen Stuttgart 21 Demonstranten hält die Polizei in Baden-Württemberg an der Verwendung des gefährlichen Reizgases Pfefferspray bei Demos in Stuttgart fest. Dies haben die renommierten Rechtsexperten Dieter Reicherter und Jürgen Barthe in der letzten Ausgabe der Kontext-Wochenzeitung untersucht. Teilnehmer einer Aktion Demo für alle im Kontext der Auseinandersetzungen um den neuen Bildungsplan berichteten von erheblichen Verletzungen durch den unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. Der unbeteiligte Peter M. berichtete, dass er das aggressive Verhalten der Polizei mit Entsetzen registriert habe. Und auf die Frage an einen Beamten berichtete dieser, er sei Ausbilder und bringe seinen Polizeischülern auch bei, Pfefferspray auf Handschuhe zu sprühen, mit denen der Demonstranten am Kopf angefasst werden. Das erlaube das Polizeigesetz. Das Innenministerium weiß nichts von diesen Anwendungen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat wie bei vielen Polizeiübergriffen bei Stuttgart 21 Demos das Verfahren eingestellt, das Peter M. angestrengt hatte. Die zitierten Juristen und Buchautoren kritisierten diese Vorgänge. Sie waren 2015 durch ihr Buch Unerhört, Ungeklärt, Ungesühnt bekannt geworden, indem sie das Verhalten staatlicher Organe im Zusammenhang mit dem Schwarzen Donnerstag analysiert haben.
Soweit die Nachrichten, geschrieben von Hans A. Gräf. Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag über die Preisverleihung des Comburg Literaturstipendiums 2015. Das Comburg Literaturstipendium wird seit 2008 von der Landesakademie Comburg und der Stadt Schwäbisch Hall verliehen. Dort fand auch dieses Jahr zum 8. Mal im Rathaus die Preisverleihung statt. Preisträger des Comburg Literaturstipendiums 2015 ist der österreichische Autor Reinhard Kaiser Mühlecker. Sein neues Buch Zeichnungen, für das er den Preis erhielt, ist seit Februar 2015 im Handel erhältlich. Janina Ellinger war für Focus Südwest bei der Preisverleihung.
Wir haben ein kleines Baby und deshalb waren die Tage oder sind die Tage sehr durch das Kind strukturiert. Aber wir waren sehr viel hier in der Umgebung unterwegs, wir haben sehr viel angeschaut, wir waren in Museen und sind viel herumspaziert. Das war eigentlich das Schöne. Wir sind fast jeden Tag in die Stadt gegangen. Von der Comburg geht man ja eine halbe Stunde ungefähr. Und das ist sehr schön, auch mit dem Kinderwagen zu gehen. So würde ich sagen, haben wir das genutzt.
So beschreibt der Preisträger des Comburg Literaturstipendiums 2015, Reinhard Kaiser Mühlecker, seinen auf 2016 verschobenen dreiwöchigen Aufenthalt in Schwäbisch Hall.
Geplant und es ist ja auch heute die Preisverleihung für 2015. Dann ist aber Ihr Sohn auf die Welt gekommen und wir freuen uns, dass Sie alle zusammen gemeinsam jetzt hierher gekommen sind.
Reinhard Kaiser Mühlecker hat erst jetzt seinen Preis im Haller Rathaus von der Bürgermeisterin von Schwäbisch Hall, Bettina Wilhelm, und dem Akademiedirektor Hans-Rainer Sopper entgegengenommen. Das Besondere an der diesjährigen Preisverleihung ist, dass zum ersten Mal ein nicht-deutscher Schriftsteller das Comburg Literaturstipendium erhält.
Die Jury des Comburg Stipendiums war jedenfalls von Ihnen, Ihren bereits veröffentlichten Büchern, so begeistert, dass Sie sie ausgewählt haben, wegen Ihrem besonderen Stil, auch Ihrer faszinierenden Erzählweise und hat Ihnen deshalb aus diesem Grund auch diesen Preis zugesprochen.
Nach einer musikalischen Eröffnung von dem in Schwäbisch Hall lebenden Harfenisten Tobias Southcott beginnt die Bürgermeisterin Bettina Wilhelm die Preisverleihung mit einer kurzen Rede, in der sie dem Publikum auch ihre Lieblingsbücher des Preisträgers Reinhard Kaiser Mühlecker verrät.
Ich habe Roten Flieder und Schwarzen Flieder habe ich gelesen. Eigentlich wollte ich nur den Roten Flieder lesen. Das sind immerhin über 600 Seiten. Und das war dann aber so spannend und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es ist ein großer, ich weiß nicht, ob man Epos sagen darf, aber ein großer Familienroman über mehrere Generationen. Und ich war so gefangen, dass ich mir dann auch gleich den zweiten Band gekauft habe und verschlungen habe.
Die Lobrede für Reinhard Kaiser Mühlecker hält die speziell auf den Wunsch des Autors angereiste Berliner Literaturkritikerin Dr. Maike Albart. Sie kann sich denken, warum gerade seine Romane ausgewählt wurden.
Weil er ein ganz außerordentlicher Schriftsteller ist und zu den Autoren gehört, die auf der einen Seite eine sehr eigene Art und Weise haben zu erzählen, was mit seiner Sprache zusammenhängt, die gleichzeitig etwas sehr Traditionsbewusstes hat und dennoch modern ist. Und auf der anderen Seite hat er großartige Staffel. Er schreibt über das, was er kennt. Er schreibt über das ländliche Österreich. Er schreibt über Familienbindungen, über das, was Beziehungen auch ausmacht, aber auch über ganz archaische Dinge, die in jeder Beziehung auftauchen. Es geht immer wieder um Hass und um Liebe. Es geht um Verstrickungen, um Schuld, um Ängste, Verlustängste, um Befürchtungen, um sowas wie Schicksal. Und das füllt er aber mit ganz neuen und auch oft überraschenden Inhalten. Und die Familienbindungen sind bei ihm ganz zentral.
In ihrer Rede stellt sie nicht nur das neue Buch Zeichnungen vor, sondern auch die bis jetzt 5 erschienenen Romane des österreichischen Autors.
Bei Reinhard Kaiser-Mühlecker geht es ja häufig darum, dass man über bestimmte Erfahrungen nicht sprechen kann, also dass ein Schweigen herrscht und dass es eine Sprachlosigkeit gibt, dass es irgendetwas Dunkles, Düsteres, Tiefes gibt, das nicht benannt werden kann. Und das ist eine ganz ursprüngliche Erfahrung und diese Düsternis kann nur sehr schwer in Sprache gefasst werden. Und ich glaube, dass das eine Bewusstheit erzeugt bei ihm und dann stellvertretend bei seinen Ich-Erzählern oder bei dem autorialen Erzähler, bei der Erzählerstimme, die dazu führt, dass er sehr sorgfältig seine Sprache wählt und dass er weiß um die Schwierigkeit und um die Notwendigkeit, auch bestimmte Dinge zu benennen. Und das spürt man eben immer. Also eine große Bewusstheit im Umgang mit dem, was er ausdrücken will.
Auch für die Literaturkritikerin Dr. Maike Albart sind die Bücher des Autors etwas Besonderes.
Also ich habe bei jedem Buch immer wieder auf ganz aufregende Art und Weise auch bemerkt, was Familie eigentlich ausmacht und was vielleicht auch die Verbindung zum Land, zum Besitz von Land und zu einem Verwurzeltsein ausmacht. Das ist etwas, was nicht viele Schriftsteller beherrschen, das auch so auf besondere Art und Weise darzustellen.
In seinem Grußwort betont Akademiedirektor Hans-Rainer Soppa, dass es keine Erwartungen an den Preisträger gibt.
Das Stipendium selbst ist frei angelegt. Wir erwarten keine Bezahlung dergestalt, einen Text über Schwäbisch Hall oder gar die Comburg zu bekommen, sondern wir möchten gerne die Freiheit geben, sowohl die Stadt als auch die Region, als auch eben den Ort zu erleben, an dem man halt ist, durchaus mit der Hoffnung verbunden, dass diese Eindrücke irgendwann einmal literarische Früchte tragen mögen, auch wenn wir daran nicht erwähnt werden.
Reinhard Kaiser-Mühlecker hat der Aufenthalt auf der Comburg gut gefallen. Dennoch gibt der Autor zu, dass die Comburg aus einem anderen Grund wahrscheinlich nicht in einem seiner Werke auftauchen wird.
Ich glaube, ich bin da nicht so beeinflussbar. Ich mache meine Sachen und kann nicht so wirklich los von dem, was mich beschäftigt. Insofern weiß ich nicht, ob die Comburg irgendwie einmal vorkommen wird in einer Geschichte. Ich muss sehr lang irgendwo sein, dass ich von einem Ort oder auch von einer Gegend so durchdrungen bin, dass ich darüber schreiben kann.
Das war Janina Ellinger mit einem Beitrag zur Preisverleihung des Comburg Literaturstipendiums 2015. Preisträger ist Rainer Kaiser-Mühlecker aus Österreich.
Das soziale Beschäftigungsunternehmen Erlacher Höhe wurde 1891 als Arbeiterkolonie Erlach in Groß-Erlach im Schwäbischen Wald gegründet. 125 Jahre später ist die Erlacher Höhe mit 15 Standorten in Baden-Württemberg vertreten. In Schwäbisch Hall zählen unter anderem die Halle Arbeit. Dort können Langzeitarbeitslose durch verschiedene Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen den Wiedereinstieg ins Berufsleben schaffen, sowie die Schuppachburg zum Angebot. Letzteres ist ein Tagestreff mit warmem Mittagessen. Es dient bedürftigen Menschen als eine Art Wohnzimmerersatz. Miro Ruf sprach mit dem Leiter der Schuppachburg, Jürgen Vogel, und dem Sozialpädagogen Oliver Klein von der Erlacher Höhe über strukturelle Finanznot, das Phänomen Armut und die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Jürgen Vogel, Sie sind seit 2014 Leiter der Schubachburg in Schwäbisch Hall. Wie nehmen Sie die Arbeit wahr?
Also es ist erstmal eine ganz interessante, vielfältige, breite, bunte Arbeit, die sehr viel Spaß macht, die einfach auch sehr dicht an den Leuten dran ist, wo man einfach auch Kontakt hat mit Menschen, die hier in Armut leben, die Lebensschicksale dann auch über die Zeit dann auch gut kennenlernt, einfach auch begleiten kann, die Leute in ihren Wegstrecken und Lebensphasen und wir einfach hier auch durch die Kontaktaufnahme, Erstkontakt zum Teil, die Leute kennenlernen, aber auch durchaus dafür sorgen können, dass sie in die Beratungsstelle hier gehen, dass sie weiterführende Hilfen in Anspruch nehmen. Das macht die Arbeit, wie gesagt, bunt und reichhaltig. Wir arbeiten sehr viel mit ehrenamtlichen Helfern zusammen und haben hier einfach auch einen Austausch, einen Transfer an Informationsfluss in die Gesellschaft hinein. Menschen können einfach auch aus ihrer normalbürgerlichen Welt zu uns kommen, mitarbeiten und einfach auch die Schicksale, die hinter diesen einzelnen Individuen stecken, kennenlernen.
Die Schubachburg bzw. die Halle Arbeit war ja vor kurzem in akuter Finanznot. Wie kam es dazu?
Die Halle Arbeit betreffend muss man sagen, dass die Finanznot eine strukturelle Finanznot ist. Das heißt, es ist so, dass die Bundesregierung über ihre Förderprogramme ja maßgeblich steuert, wie so ein soziales Beschäftigungsunternehmen sich finanzieren kann. Und unsere Bundesregierung hat sich schon vor vielen Jahren dafür entschieden, die Leute, die weit weg vom Arbeitsmarkt sind, die nicht mehr so gut zu fördern. Und für die Leute ist die Halle Arbeit da. Und die Halle Arbeit hat einfach ganz, ganz schlechte Förderquoten von der Bundesagentur und vom Jobcenter. Und deshalb ist sie in Finanznot gegangen. Und das ist der Hauptgrund. Und das scheint sich natürlich leider auch politisch nicht zu verändern.
Das heißt aber, gibt es eine neue Bundesregierung, könnte sich das wieder ändern? Das ist wirklich rein von der Bundesregierung abhängig.
Ja, die Bundesregierung hauptsächlich setzt ihre Förderschwerpunkte in der Arbeitsmarktpolitik. Die Länder machen das dann auch, aber nur in einem kleineren Maße. Und von daher ist es hauptabhängig davon. Und der Bund hat sich dazu entschieden, die Eingliederungsmaßnahmen drastisch zu kürzen. Nicht nur die Halle Arbeit, sondern auch ganz viele andere soziale Beschäftigungsunternehmen mussten schon zumachen oder sind in massiver Finanznot, weil sie keine ausreichende Förderung mehr haben für Leute, die dringend Förderung bräuchten, weil sie am Arbeitsmarkt keine Chance haben.
Jetzt hat ja die Stadt und das Land jeweils 40.000 Euro kurzfristig bereitgestellt. Wie sieht aber eine langfristige Lösung aus, dass die Halle Arbeit, die Schubachburg auf einem stabilen finanziellen Basis steht?
Für die Halle Arbeit muss man sagen, es gilt ganz genau zu überprüfen, welche Geschäftsfelder sind wirtschaftlich machbar. Das heißt beispielsweise Möbelabholungen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll, auch wenn sie vielleicht für Leute sinnvoll wäre, die gern was spenden würden, weil die Kosten, die dadurch entstehen, so hoch sind, dass man einfach Möbelabholung nicht mehr machen kann, weil man dann wieder Preise verlangen müsste, die man überhaupt nicht verlangen kann für gebrauchte Möbel. Deshalb gilt es ganz klar, solche Bereiche auszumerzen und stärker auf die wirtschaftlichen Bereiche zu gucken. Und leider gilt es auch dann für die Halle Arbeit, auf Leute zu setzen, die marktnah sind, das heißt, die eine große Leistung bringen können und Geld erwirtschaften können. Das ist eine ganz bittere Realität. Auch bei der Halle Arbeit wird man den ganz Schwachen nicht mehr so viele Chancen geben können, wie wir das bisher machen.
Herr Vogel, Sie haben es angesprochen, die ehrenamtliche Hilfe spielt natürlich auch eine Rolle. Wie ist die Schubachburg da aufgestellt? Wer hilft dort alles mit?
Wir haben jetzt inzwischen eine Gruppe von 10 bis 15 Menschen, die uns hier täglich in der Arbeit des Tagestreffs unterstützen. Das kann zum einen stattfinden im Dresendienst bei der Abholung von Spenden, Marktspenden, Backwarenspenden. Das kann sich aber auch auf die Küche beziehen, dass Menschen zu uns kommen, die dann das Essen zubereiten und bei der Ausgabe dann noch mit behilflich sind. Geht aber auch viel weiter noch. Also wir haben auch Leute, die einfach für die Menschen da sind, die in ihr Ohrschenkel zuhören bei Sorgen, sie unterstützen bei kleineren Erledigungen, weil das ist natürlich auch ein großes Problem für Menschen, die in Armut leben, dass sie halt nicht auf eine Infrastruktur so ohne weiteres zurückgreifen können. Und da bin ich zum einen sehr froh drum und auch sehr stolz, dass wir da so unterstützt werden, sind aber auch immer froh, wenn natürlich noch weitere Helfer dazustoßen. Also wir können da das auf ganz, ganz viele Schultern verteilen und sind da auch froh, wenn immer wieder neuer Nachwuchs dazukommt.
Und wie wird dieses Angebot angenommen?
Das unterliegt gewissen Schwankungen. Wir haben täglich so im Schnitt 15 bis 20, in Spitzenzeiten auch 25 bis 30 Besucher am Tag. Das große Highlight des Tages ist natürlich das Mittagessen. Das hat eine große Schwankungsbreite. Das geht mal von 6 bis 30, 35. Es sind auch durchaus möglich und wird also da auch genutzt. Hängt aber ab natürlich davon, ob die Menschen hier in die Stadt kommen, ob sie überhaupt in die Stadt kommen können. Also wir haben so den Eindruck, dass halt viele Menschen immer mehr in die Peripherie hinziehen, weil es da noch günstigen Wohnraum gibt. Und dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man mit dem Bus die Fahrt hier nach Schwäbisch Hall auf sich nimmt, um dann ein preiswertes, nahrhaftes Mittagessen einnehmen zu können.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ja auch die Stelle, um das Mittagessen zu kochen, reduziert. Gerade aus dem Grund, weil nicht mehr so viele tagtäglich kommen. Da fragt man sich natürlich schon, laut verschiedenen Berichten nimmt die Armut immer zu. Ist das wirklich das Phänomen, dass die Menschen vielleicht nicht mehr so zentral in die Stadt gehen, um so ein Angebot wahrzunehmen? Muss sich da das Angebot vielleicht auch mehr in die Provinz verlagern oder mit anderen Zweigstellen arbeiten?
Genau, also das ist sicherlich so ein Prozess, in dem wir gerade stecken, zu analysieren, woran das liegt. Wir haben da schon auch einige Ideen und Gedanken dazu. Das eine, was ich ja schon erwähnt habe, dass für viele es dann nicht mehr so einfach ist, wenn sie im Außenbereich wohnen oder außerhalb von Schwäbisch Hall, dann nach Schwäbisch Hall zu kommen. Armut ist auch immer wieder ein Phänomen, was halt im Verborgenen bleiben möchte. Viele Menschen schämen sich ihrer Armut und wollen dann auch nicht mit dem Tagestreff oder mit der Schubachburg in Verbindung gebracht werden. Und ja, da ist schon die Frage, muss der Tagestreff auch eben dorthin gehen, wo eben die Armut sich aufhält? Und da arbeiten wir gerade dran und versuchen das auch konzeptionell neu und weiter zu entwickeln.
Das andere große Thema in der letzten Zeit war ja Flüchtlinge. Sind auch Flüchtlinge unter den Menschen, die das Angebot der Schubachburg, des Tagestreffs hier annehmen? Oder hat sich da nichts groß verändert?
Also es gibt eine kleine Gruppe. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen Sprachkurs, der hier stattfindet. Da nutzen schon immer wieder mal die Leute die Möglichkeit, hier in der Pause dann mal einen Kaffee zu trinken. Es gibt nicht die große Nachfrage diesbezüglich. Da ist auch die Frage, sind die Menschen, die hierher kommen, die Flüchtlinge sind, nehmen die sich eher als Teil der Armutsbevölkerung wahr oder sind es eher Leute, die auch wieder aus akademischem Hintergrund kommen und auch da wieder in ihrer Schicht sich bewegen möchte. Aber die kommen, sind hier herzlich willkommen und wir haben eigentlich auch da ein gutes Miteinander.
Also es gibt keinen Verteilungskampf unter den Schwächsten, wie es ab und zu mal in der Presse zu lesen ist. In der Schubachburg.
Ja, das kann man so nicht sagen. Also die Menschen, die zu uns kommen, nehmen schon auch wahr, das, was zur Verfügung steht, ist natürlich endlich die finanzielle Ressourcen, die Mittel, die verteilt werden können. Ihnen ist schon klar, dass Ihnen nicht die Leistungen jetzt gekürzt werden, aber Sie haben schon die Sorge, dass eben die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt um einfache Arbeitsstelle zunimmt und dass halt auch die Sorge auch da ist, ja, wie geht es denn weiter mit Rente, mit Arbeitslosengeld 2 und allen staatlichen Transferleistungen. Da ist schon auch eine Wachheit da. Also das sind ja auch Menschen, die das bewusst wahrnehmen.
Die Menschen, die hierher kommen in die Schubachburg, fühlen die sich eigentlich noch der Gesellschaft angehörig oder gibt es da schon Menschen, die resigniert haben und sich eigentlich nicht mehr integriert fühlen in der heutigen Gesellschaft?
Also ich denke, das Publikum der Schubachburg, die Besucher des Tagestreffs, sind eine eigene Gruppe, die vielleicht ja so eine eigene soziale Gruppe auch, die aber sehr wohl genauso wie andere soziale Gruppen in der Gesellschaft sind und von daher politisch interessiert sind in der Regel. Wir haben sehr viele Diskussionen über Politik, über gesellschaftliche Entwicklungen und von daher sehr wach bei diesen Entwicklungen sind und sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Ich denke, das ist ähnlich wie andere kulturelle Treffs, die eine spezielle Zielgruppe ansprechen. Und es gibt, denke ich schon, aber ganz wenige Leute, die sagen, also die Gesellschaft kann mich mal, aber das nehmen wir nur ganz, ganz selten wahr. Die meisten sind wirklich, finde ich, sehr interessiert.
Also ich möchte ergänzend noch sagen, dass ich mir sehr eindrücklich mein Gespräch mit einem Besucher hier in Erinnerung geblieben, was mich auch persönlich dann ein Stück weitergebracht hat in dem Nachspüren, was bedeutet Armut. Da ging es auch um eine Suchtproblematik, um den Suchtdruck, den er verspürt hat. Und wir überlegt haben, was man denn auch machen kann. Also ob man noch irgendwie in einen Verein kann, dass man sich beschäftigt, dass man soziale Kontakte pflegt. Und er meinte, dass er das halt nicht so ohne weiteres kann und habe ihm dann nochmal so mit auf den Weg geben wollen, dass es ja auch Sachen gibt, die kein Geld oder nur sehr wenig kosten. Und er hat gesagt, ja, du musst dir das so vorstellen. Also man geht irgendwo hin zu einem Verein, die wollen aber nachher vielleicht noch irgendwo ein Bier trinken gehen. Das ist jetzt für mich als trockener Alkoholiker schon schwierig, aber ich kann auch nicht einfach in eine Kneipe gehen und für 3-4 Euro irgendwo ein Getränk mir jede Woche gönnen. Das sind 2 Mittagessen in der Schubachburg. Das ist ein kleiner Einkauf fürs Nötigste vielleicht beim Discounter. Und das geht nicht. Und man kann viel über diese Zahl, wie hoch darf das Arbeitslosengeld sein, wie hoch muss es sein, diskutieren. Aber man muss es auch emotional versuchen nachzuvollziehen, was es bedeutet, so eng gesetzte Grenzen finanziell zu haben. Das grenzt schon auch aus bestimmten Dingen aus. Wir haben Leute, die sagen hier ganz klar, sie waren seit über 10 Jahren nicht mehr im Kino. Und das ist einfach bitter.
Zum Schluss vielleicht die Frage, welche Ideen haben Sie beide, wie man Armut bekämpfen könnte? Oder ist Armut bekämpfen überhaupt der richtige Begriff? Oder was würden Sie sich wünschen auch für die Schubachburg?
Also vor allem ist mir der Satz wichtig, die Armut zu bekämpfen und nicht die Armen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik da einfach auch die Dinge da synonym verwendet und eigentlich eher die Armen bekämpft, indem sie immer mehr fordert und weniger fördert. Und das andere ist einfach, dass wir einfach als Gesellschaft uns überlegen müssen, braucht es einfach nicht auch eine Möglichkeit, Menschen in Arbeit, in Tagesstruktur zu bringen, wenn der Arbeitsmarkt sie so nicht aufnehmen kann oder nicht aufnehmen möchte, weil Arbeit einfach auch ganz viel bedeutet für denjenigen, die es ist eine Wertschätzung damit verbunden, es ist eine Aufwertung des Selbstbewusstseins damit verbunden. Die Menschen werden in der Regel auch wieder gesünder, weil der Tagesablauf wieder einer Ordnung nachgeht. Und das sind ganz viele Facetten über das rein finanzielle, monetäre hinaus, die dafür sprechen, Menschen auch Arbeit zu geben.
Ja, und ich denke, ergänzend dazu kommt mir da ein ganz schönes Bild. Also Max Uthoff, der Kabarettist, der ja auch bei Die Anstalt bekannt ist, der hat es sehr schön gesagt. Der hat das gesagt, was ich auch sehe, nämlich ein gesellschaftliches Bild hat sich verändert und mein Wunsch wäre es, dass sich das wieder in eine andere Richtung verändert. Es hat sich nämlich dahingehend verändert, dass wir früher von Arbeitslosen gesprochen haben, nämlich also Leute, die wirklich ihre Arbeit los sind und von daher was verloren haben. Und jetzt sprechen wir von Hartz-IV-Empfängern. Das heißt, auf einmal sprechen wir von Leuten, die irgendwie was kriegen und vielleicht zu Unrecht was kriegen. Und das ist für mich ganz eindrücklich, dieses Bild. Und ich möchte, dass wir eine Gesellschaft bleiben, die sagt, es gibt schwache Leute in der Gesellschaft und die müssen wir unterstützen und nicht, es gibt schwache Leute in der Gesellschaft und die müssen wir weiter drücken, weil die nehmen uns noch irgendwas von unserem Wohlstand weg. Und ich denke, in die Richtung ist unser Bestreben hier mit all dem, was wir machen, Leute am Rande der Gesellschaft wieder Teilhabe zu ermöglichen, die wieder zu integrieren und die da zu unterstützen. Und dazu braucht es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Soweit Oliver Klein und Jürgen Vogel von der Erlacher Höhe im Gespräch mit Miro Ruf für Fokus Südwest. Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 1. Mai. Moderation und Redaktion Miro Ruff, Hansa Gräf, Janina Ellinger.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören gibt's auf störfunk.de.